Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel, und ich bin Olaf Häuser.
America is back. The Transatlantic Alliance is back. And we are not looking backward. We are looking forward together.
The United States hopes that European countries individually and the EU in general presents a common front with the United States on China.
Da geht es auch um Grundsätzliches. Wie etwa kann der globale Einfluss von China und Russland eingedämmt werden? Und wie sieht sich die NATO für die Zukunft gewappnet?
These challenges in NATO. You know all the theaters NATO's in.
Europa begegne einigen dieser Herausforderungen im Atlantischen Bündnis. Doch gäbe es auch Situationen, bei denen die NATO nicht engagiert, sondern wo die EU gefordert sei, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Als Kind der 1970er und Jugendlicher der 1980er Jahre bin ich in der Gewissheit aufgewachsen, dass sich die westliche Weltgemeinschaft unter Führung der USA um Konflikte kümmert und versucht, sie zu lösen und zu befrieden, egal wo sie auf der Welt auftauchen. Als Student und angehender Journalist in den 90ern erlebte ich die Relativierung dieser Sicherheit bis hin zu der Erkenntnis, dass gemeinsame Interventionen der westlichen Staaten, der NATO und der USA auch durchaus Gegenteiliges bewirken können. Eine Destabilisierung der ganzen Region, wie im Irak zum Beispiel, ein langes Zögern und anschließende tödliche Untätigkeit in Syrien oder eine tiefe Ablehnung, die der Einsatz gegenüber der Einmischung von außen, wie zuletzt in Afghanistan, hervorrief. Wie soll man mit zukünftigen Konflikten auf unserem Planeten umgehen, jetzt, wo wir Lehren aus Afghanistan ziehen müssen? Lassen wir diesen Konflikten einfach ihren Lauf und mischen uns nicht mehr ein? Was, wenn ein lokaler Konflikt überregionale Auswirkungen zeigt? Was ist mit schon jetzt sichtbaren Konfliktlinien zwischen Großmächten wie etwa die Straße von Hormus an der arabischen Halbinsel oder der Straße von Malakka zwischen Chinas neuer Seidenstraße und asiatischen Verbündeten der USA? Über dieses Thema spreche ich in dieser Folge mit Sophia Besch vom Center of European Reform. Sie ist Expertin für Verteidigungspolitik und hat sich insbesondere mit europäischer Verteidigungszusammenarbeit und der NATO beschäftigt.
Frau Besch, nach dem mangelhaften Engagement der NATO in Syrien und dem Fiasko der Afghanistan-Intervention, dem finalen Fiasko, ist der Westen jetzt fertig mit Interventionen in Krisengebieten, Ihrer Meinung nach?
Das ist eine sehr gute Frage. Die intellektuell ehrliche Antwort ist, glaube ich, dass noch nicht ganz klar ist, welche Lehre der Westen aus dem Ende der Afghanistan-Intervention ziehen wird. Ich glaube, es kristallisieren sich zurzeit einige Lesarten heraus, aber schon allein in Deutschland haben wir uns noch nicht wirklich auf die Moral der Geschichte geeinigt und schon lange nicht mit unseren NATO-Partnern, mit Amerika. Je nachdem, mit wem Sie sprechen, hören Sie, glaube ich, zurzeit ein paar verschiedene Lessons learned. Einmal sagen viele, dass das Ende von Afghanistan das Ende des State Buildings ist. Ja, also der Versuch, eine Staatsform zu exportieren, ist gescheitert, sagt Heiko Maas. Dann werden aber auch einige argumentieren, dass Afghanistan das Ende aller Auslandseinsätze bedeutet. Punkt. Stattdessen sollten wir uns lieber auf Großmachtkonflikt mit China und Russland konzentrieren, Bündnisverteidigung, Abschreckung, daran investieren. Und eine andere beliebte Lesart, die man gerade viel hört, ist, dass Afghanistan gezeigt hat, wir können uns nicht mehr auf Amerika verlassen. Wir können uns nicht auf Washington verlassen, wir müssen in europäische Fähigkeiten investieren. Die Frage ist, finde ich, was heißt es denn konkret? Also wie sollen wir in Zukunft Krisenmanagement machen, wenn wir das denn weiter wollen?
Wie sehen Sie das denn?
Für mich präsentieren sich zwei Alternativen. Einmal, und ich könnte mir vorstellen, dass Amerika in diese Richtung gehen wird, der Fokus auf reine Terrorbekämpfung. Also keine Boots on the ground, kaum Truppen tatsächlich im Land, hauptsächlich Drohnen. Das ist natürlich verführerisch, weil es innenpolitisch viel einfacher zu verkaufen ist. Es ist aber auch nachgewiesen wenig zielführend, weil es natürlich den Recruitern für terroristische Gruppen leichtes Spiel macht, weil die westlichen Mächte dann nur als Killer dastehen im Land. Die andere Alternative ist, diesen vernetzten Ansatz, den berühmt-berüchtigten, weiterzuentwickeln. Dieses deutsche Generationenprojekt in Afghanistan, das eben darauf aufbaut, dass Entwicklung und Sicherheit aufeinander aufbauen, dass sie vernetzt sind. Und die Hoffnung ist, dass man dann jetzt aus den Fehlern, die in Afghanistan gemacht wurden, lernt, aus den Schwierigkeiten da lernt. Für mich heißt das vor allen Dingen, dass man in mehr diplomatische Präsenz investiert, mehr Präventionsarbeit, wirklich versucht, die lokalen Begebenheiten, die AkteurInnen und die Spannungen im Land zu verstehen, um dann auch besser einschätzen zu können, in wen man da eigentlich investiert, sowohl Gelder als auch Training. Denn man hat ja in Afghanistan gesehen, was passiert, wenn korrupte Regierungen unterstützt werden, mit immer mehr Geld versorgt werden im Namen von Entwicklungszusammenarbeit und das Geld dann aber an Regierungen geht, die überhaupt keinen Respekt oder Rückhalt im Volk haben, die für alles Schmiergeld fordern, das Geld selbst einstecken. Oder dass wir eben weiter Militär und Ausbildung ausbilden, auch nach einem Coup oder wenn diese Institutionen sonst Vertrauen verloren oder verspielt haben. Diese Debatte ist nicht neu, die ist wichtig und sie ist gut. Und ich glaube, Afghanistan war eine so prägende Erfahrung für wirklich eine ganze Generation deutscher Diplomaten und deutscher Militärs, dass ich hoffnungsvoll bin, dass diese Debatte in Deutschland jetzt geführt werden wird.
Wenn Sie von Lehren und von Erkenntnissen sprechen, was meinen Sie denn persönlich, wie man die 20 Jahre Afghanistan-Einsatz jetzt bewerten sollte?
Ich tue mich wirklich schwer zu sagen, ich habe die Antwort auf diese Frage, weil ich wirklich glaube, dass die Arbeit jetzt beginnt und dass dieses Soul-Searching jetzt beginnt, zu gucken, was ist richtig gelaufen, was ist falsch gelaufen. Was man viel hört von ExpertInnen, die on the ground sind und die sich damit auseinandersetzen, ist, dass häufig die Gelder für diplomatische Präsenz gefehlt haben, dass häufig nicht genug Personal da war und dass es andere Beispiele gibt, wo das besser gelaufen ist, dass wo man sich besser mit den lokalen Begebenheiten auseinandergesetzt hat, wo man besser Bescheid wusste, wer die Akteurinnen sind, in die man investieren sollte, was wirklich die Spannungen sind, wer lokal akzeptiert wird von der Bevölkerung, dass man das eben in der Zukunft versuchen kann, besser zu machen.
Der erste Punkt war, glaube ich, dass viele Menschen jetzt glauben, die Zeit der interventionellen Außenpolitik ist erstmal vorbei. Wir sollten uns darauf beschränken, unsere eigene Sicherheit zu schützen, was die Amerikaner ja jetzt auch sehr, sehr deutlich formuliert haben. Was passiert denn dann, wenn wir eine Krise haben? Welche Möglichkeiten besitzt die westliche Welt dann, wenn ein Eingreifen opportun erscheint, wenn man sich sagen muss, okay, das ist jetzt nicht nur ein lokales Problem, sondern das geht uns eigentlich alle an und mit vereinten Kräften könnten wir da Gutes bewirken oder auch einfach nur Schlechtes verhindern?
Ja, also ich glaube, es kommt natürlich auf die Krise drauf an und es kommt darauf an, was unsere Ziele sind. Also da muss man ja immer anfangen. Was sind eigentlich die westlichen Interessen? Die Frage ist, geht es uns darum, unsere Nachbarschaft zu stabilisieren? Geht es uns um reine Terrorismusbekämpfung? Geht es uns darum, Flüchtlingsströme aufzuhalten? Was sind eigentlich unsere Interessen? Geht es uns darum, dass wir ein guter Alliierter sein wollen und dass die USA uns sagen, wir wollen da rein, geht mit uns mit? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich Deutschland und vor allen Dingen auch innerhalb Europa, die Europäer, sich auf ein strategisches Ziel einigen können. Und dann kann man gucken, was sind eigentlich die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, was sind die diplomatischen Fora, die uns zur Verfügung stehen und ist Militär die richtige Antwort? Es wird sicher nie das einzige Instrument sein, das man einsetzen will, aber eins von vielen wird es sicherlich bleiben.
Ich finde auch, bin völlig bei Ihnen, dass wir eine intensivere Diplomatie und auch eine genauere Kooperation vor Ort brauchen. Und das finde ich, ich sage immer gerne in diesem Podcast, wir sind 8 Milliarden Nachbarn auf dieser Welt, eigentlich weltweit. Die Frage ist, was muss dafür getan werden, damit das auch so funktioniert? Gibt es so ein Netzwerk schon? Ich könnte mir vorstellen, dass da noch was fehlt.
Ja, es gibt ja ganz viel. Also es gibt viele zivilgesellschaftliche Organisationen, mit denen Deutschland zusammenarbeitet. Es gibt Institutionen wie das Goethe-Institut, es gibt unsere diplomatische Präsenz vor Ort, aber es wird, wenn man mit ExpertInnen redet, die sich mit dem Auswärtigen Amt zum Beispiel auseinandersetzen oder auch mit DiplomatInnen selbst, dann kommt häufig auf, dass es vielleicht nicht genug Leute vor Ort gibt. Es kommt aber auch, ich glaube, man kann das nicht so generell sagen, es kommt wirklich auf das Land drauf an. Es gibt Beispiele, wo es besser funktioniert und Beispiele, wo wir weniger präsent sind.
Ja, also vielleicht zur Erklärung, wir sollten jetzt nicht am Beispiel Afghanistan kleben bleiben, weil das sicherlich ein extremes Beispiel ist. Nur, man muss sich das ja nicht immer so schlimm vorstellen. Hat das nicht auch mit der Ausrichtung, was Sie gerade gesagt haben, hat das nicht auch mit der Ausrichtung der NATO zu tun? Fällt der NATO dann eine ganz neue Rolle zu?
Also die NATO ist ja in ihrer Geschichte mehrmals hat sie so ein bisschen Selbstfindung betrieben und hat sich mehrere neue Rollen angeeignet. Sie hat angefangen als ein als ein kollektives Verteidigungsbündnis und es ging um die Abschreckung Russlands. Und dann in den 2000er Jahren ging es mehr um diese Out-of-Area-Interventions. NATO hat sich mehr engagiert, Irak, Afghanistan. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, dass diese Ära sich wieder dem Ende zuneigt, dass es jetzt wieder mehr um Großmachtkonflikte gibt, Russland auf der einen Seite, aber natürlich eben auch China und die Frage, ob sich die NATO da engagieren soll. Insofern, ja, vielleicht sehen wir jetzt, dass die NATO einen neuen Wandel durchläuft. Ich würde sogar argumentieren, dass sie diesen Wandel eigentlich schon durchlaufen hat. Ich glaube, dass Afghanistan zwar jetzt dramatisch geändert hat mit dramatischen Bildern, wobei Einschub, es hätte auch noch viel dramatischer enden können. Es sind, glaube ich, relativ wenig Menschenleben hat das es gekostet, die Übernahme der Taliban da. Aber die Erkenntnis, dass die NATO schon länger nicht besonders erfolgreich ist in diesen Einsätzen. Es hat ja schon mehrere Wake-up-Calls gegeben in diese Richtung. Die gibt es schon länger. Insofern glaube ich, seit 2014, seit Russland die Krim annektiert hat illegal, gibt es in der NATO wieder eine Neuorientierung in Richtung Abschreckung und Bündnisverteidigung.
Ich glaube ja, wenn wir an China denken, dann wird es eher nicht auf einen militärischen Konflikt hinauslaufen, sondern das wird auf anderen Ebenen ablaufen. Nehme ich einfach mal an. Ich kenne mich aber auch nicht so aus. Wie könnte denn eine neu ausgerichtete NATO agieren? Wofür würde sie dann stehen?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also ich stimme Ihnen zu, dass Europa China nicht so sehr als konventionelle militärische Bedrohung wahrnimmt. Die USA tut das eher. Ich glaube, in Europa ist stattdessen die Sorge, dass China Europas demokratische Stabilität durch nicht militärische Mittel, wie zum Beispiel wirtschaftliche Nötigungen oder Desinformationstaktiken untergraben könnte. Und zu den möglichen Reaktionen gehören da zum Beispiel eine stärkere Überprüfung chinesischer Investitionen in Europa, um kritische Infrastrukturen zu schützen, einen wettbewerbsorientierteren Ansatz bei der Entwicklungshilfe vielleicht, um Chinas One Belt, One Road Initiative zu begegnen, strengere Ausfuhrkontrollen für Technologietransfers nach China. Und das ist die Stärke eigentlich der EU. Die EU ist eine regulatorische Kraft, die kann an all diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, ansetzen. Aber auch die NATO kann da helfen. Und ich glaube, es geht ganz stark hier um NATO-EU-Kooperation. Also Beispiel Investitionen, chinesische Investitionen. Die NATO hat einen Überblick dafür und kann mit den Mitgliedstaaten in Europa zusammenarbeiten, um Infrastruktur zu identifizieren, die vor chinesischer Investition geschützt werden muss und kann dann mit der EU zusammenarbeiten, um da die Werkzeuge der EU zu nutzen dafür. Ich glaube, dass gerade diese nicht militärischen Herausforderungen Chinas, dass da NATO-EU-Kooperation ganz wichtig wird.
Mhm. Sehen Sie solche Kooperationen schon oder sehen Sie das Entstehen solcher Kooperationen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass seit einigen Jahren zwischen NATO und EU eine Annäherung stattfindet. Es war ja lange so, dass die beiden zwar in der gleichen Stadt in Brüssel stationiert sind, aber relativ wenig Kontakt hatten und es große Kulturunterschiede gab zwischen den beiden Organisationen. Aber da findet seit einigen Jahren eine Annäherung statt und vor allen Dingen jetzt unter der Biden-Regierung ist auch Amerika offener für eine Zusammenarbeit mit der EU. Und Amerika ist ja sehr präsent in der NATO. Das heißt, sobald Amerika offener ist, ist auch die NATO offener.
As we turn the page on the foreign policy that has guided our nation the last two decades, we've got to learn from our mistakes. To me, there are two that are paramount. First, we must set missions with clear, achievable goals, not ones we'll never reach. And second, we must stay clearly focused on the fundamental national security interest of the United States of America.
Wenn sich Amerika, also die USA, jetzt weniger auf die Interventionen im Ausland kaprizieren möchte, sondern mehr auf die eigene Sicherheit, macht die NATO überhaupt noch Sinn ohne die USA?
Ja, also das amerikanische Interesse verändert sich. Das bahnt sich ja seit mehreren Regierungen an. Wie Sie sagen, es gibt diesen Paradigmenwechsel weg von der EU hin zum Indo-Pazifik. Da sind sich die Demokraten und die Republikaner einig. China ist die wichtigste außenpolitische Priorität. Deswegen gibt es ja diesen Aufruf, den amerikanischen, an die Europäer, dieses Drängen, sich mehr einzubringen in der eigenen Nachbarschaft, im Süden und im Osten. Und gleichzeitig weiß Amerika auch darum, dass die Europäer zurzeit dazu noch nicht in der Lage sind. Und Amerika ist deswegen, gerade die Biden-Regierung, weiterhin präsent, gerade an der Ostflanke der NATO. Was man jetzt gesehen hat in den NATO-Treffen diesen Sommer, ist, dass die Biden-Regierung schon sehr darauf gedrängt hat, dass sich NATO mehr mit China auseinandersetzt. Und das ist jetzt die Frage, ob NATO da Amerika folgt, wie weit NATO Amerika folgt, ob sich die europäischen Alliierten und die USA da einig werden können. Die NATO ist auf keinen Fall obsolet. Gerade die Grundausrichtung der NATO in Richtung Russland ist weiterhin extrem relevant. Die Frage ist, wie passt China rein in die NATO-Agenda?
Können Sie ungefähr umreißen, was sich die USA in diesem Verbund von der EU erhoffen?
Ja, also ich glaube, dass die USA viel erwartet von der EU, was eben diese regulatorischen Politikfelder angeht. Ich glaube, dass die USA sich vielleicht auch wünschen würde, dass mehr kommt von der EU, was Verteidigungspolitik, was Krisenmanagement und so weiter angeht. Ich glaube aber auch, dass in Amerika gerade eine Generation von DiplomatInnen an der Macht sind, deren Herz schon mal gebrochen wurde von der EU, die schon mal große Erwartungen gerichtet haben an Brüssel. Denn die Diskussion in Brüssel ist ja nicht neu, dass die EU sich mehr engagieren will in ihrer Nachbarschaft. Und bis jetzt haben wir nicht viele konkrete Resultate gesehen. Insofern glaube ich, die USA würden sich vielleicht wünschen, dass da mehr kommt, aber die Erwartungen sind vielleicht nicht hoch.
In neuerlicher Einigkeit bezieht das Bündnis klar Position gegenüber Russland und auch gegenüber China. Russland verstoße weiter gegen Werte und Prinzipien der Allianz sowie gegen internationale Verpflichtungen, heißt es in der Abschlusserklärung des Gipfels. China stelle durch sein Verhalten eine systemische Herausforderung für die regelbasierte internationale Ordnung dar.
Inwiefern muss sich denn die EU positionieren, damit sie nicht im Konflikt zwischen der USA und China zerrieben wird? Denn das wird ja auf die Europäische Union zukommen.
Ja, da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren einiges getan. Also auf dem NATO-Gipfel in diesem Sommer waren sich ja die europäischen Verbündeten zum ersten Mal einig, dass China ein Sicherheitsrisiko und eine systemische Herausforderung darstellt. Und das war das erste Mal, dass man das so klar gesagt hat in Europa. Davor haben die europäischen Regierungen eher gezögert, sich diesem USA-Kurs in Bezug auf China anzuschließen und China als Gegner oder als eine Herausforderung zu behandeln.
There are of course opportunities and we need to engage with China on issues like climate change, arms control. But China's military build-up, growing influence and coercive behavior also poses some challenges to our security. And we need to address them together as an alliance.
Aus diesem Statement des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg hört man schon raus, wie schwer sich die EU damit getan hat, China als Problem, sogar als feindlich anzusehen. Sind das rein wirtschaftliche Überlegungen?
Die Zurückhaltung, China zu einer Bedrohung zu erklären, wie die USA das gemacht haben, beruht, glaube ich, auch auf einer Strategie von Deeskalation. Also die Europäer sind sich des Risikos natürlich bewusst, in eine Rivalität zwischen den Machtblöcken USA, China, Russland zu geraten. Und ich glaube, es besteht lange die Hoffnung, dass durch Dialog und Engagement, im Gegensatz eben von Isolation von China, Chinas Aufstieg und Einfluss im internationalen System aufgefangen werden könnte. Und man war sich eben auch sicher, dass Europa es sich nicht leisten kann, in einer Zeit, in der Chinas Macht eindeutig wächst, auf der falschen Seite von Peking zu stehen. Und gerade in der Zeit, wo Washington von vielen nicht mehr als verlässlicher Partner angesehen wurde unter Präsident Trump, wo die Sicherheitsgarantie Amerikas in Frage gestellt wurde, ist das immer relevanter geworden und es gab Bedenken, sich enger an die USA zu binden. Und deswegen haben die europäischen Staats- und Regierungschefs nach einem europäischen Weg gesucht, der sich von dem amerikanischen Weg unterscheidet. Und so kam es zu diesem zweigeteilten Verhältnis zwischen Europa und China. Also man hört ja häufig diesen Slogan, China ist Kooperationspartner und wirtschaftlicher Konkurrent und Systemrivale. Das kann man jetzt schizophren nennen, aber man kann es auch intelligent sehen, eben als ein vielschichtiger Ansatz gegenüber China. Ich glaube aber zum Abschluss, dass sich diese Denkweise ändert in Europa zurzeit und dass dieser Ansatz vielleicht nicht mehr haltbar ist gegenüber China. aus zwei Gründen. Einmal wegen China selbst, Chinas Verhalten in den letzten 2 Jahren, der anfängliche Umgang mit dem Ausbruch von Covid-19, die anschließende Maskendiplomatie, die China da betrieben hat, dann natürlich das harte Vorgehen gegen in Hongkong, die Unterdrückung der uigurischen Minderheiten und aber auch die überzogene chinesische Reaktion auf die Sanktionen der EU, in Reaktion auf Xinjiang, wo die EU sich wirklich sehr zurückgehalten hat und China komplett eskaliert hat. Und dann aber auch die Wahl Bidens und die klare Botschaft der USA, dass man mit den Europäern zusammenarbeiten will. Und die Tatsache, dass Biden natürlich ein deutlich angenehmerer Partner ist als Trump. Ich glaube, all das führt dazu, dass sich die Sichtweise Europas auf China verschärft hat und mehr in die Sichtweise, also der Sichtweise der USA auf China ähnlicher wird.
Sehen Sie dann die EU tatsächlich als starken Partner, nicht mehr als Juniorpartner an der Seite der Amerikaner? Oder sollte die EU vielleicht mehr auf eine autonome Position bedacht sein?
Ich glaube, das kommt ganz auf das Politikfeld drauf an. Die EU hat Stärken in einigen Politikfeldern, was zum Beispiel den Handel angeht, und sie ist schwächer in anderen Politikfeldern. Sie spielen auf die strategische Autonomie an, ja, auf die europäische strategische Autonomie. Man kann ja kein Gespräch führen und da drum rumkommen.
Ja, tut mir leid. Natürlich. Ich kann Sie leider nicht vom Haken lassen.
Also dieser Gedanke eines handlungsfähigeren Europas, der Gedanke auch ohne Amerika handlungsfähig zu sein, ist ja nicht neu. Unsere Sicherheit hängt von den USA ganz stark ab, militärisch. Ja, also die USA investieren massiv in europäische Sicherheit seit Jahrzehnten. Wir haben amerikanische Truppen, wir haben Nuklearwaffen, Raketenabwehrsysteme auf dem gesamten europäischen Kontinent. Wir können weder die Ostflanke der NATO gegen einen Angriff Russlands verteidigen und es fehlt uns auch für Krisenmanagement ganz wichtige Fähigkeiten, strategische Lufttransporte, um Streitkräfte und Ausrüstung zu verlegen, Satellitenüberwachung für Aufklärung vor und nach den Einsätzen. Dafür brauchen wir die USA. Dann kam dieser Begriff auf europäische strategische Autonomie und das war zu Zeiten der Trump-Regierung ein bisschen ein polarisierender Kampfbegriff, weil da natürlich reingelesen wurde, dass man sich von den USA lösen möchte. Das ist mittelfristig unrealistisch. Besser politischer korrekt ist, von der europäischen Fähigkeit zu handeln zu reden. Und dann müssen wir darüber reden, was braucht es dafür, ja? Also ich glaube, das...
Genau, das wäre die nächste Frage.
Genau.
Dann.
Was braucht es dafür? Es gibt, glaube ich, mehrere Elemente, die da wichtig sind. Einmal müssen die Europäer in der Lage sein, sich auf ihre Interessen und Ziele zu einigen. Das hört sich einfach an, das ist ganz, ganz schwierig. Wir haben häufig nicht den gemeinsamen politischen Willen, zwischen allen Europäern wirklich zu handeln. Dann braucht es Fähigkeiten, um diese Ziele auch durchzusetzen. Und damit meine ich sowohl Entscheidungsprozesse und Institutionen, die es uns erlauben, zügig zu handeln und zügig zu einer Entscheidung zu kommen, als auch natürlich militärische Fähigkeiten, also einsatzbereitete, gut ausgerüstete militärische Kräfte. Und um dahin zu kommen, jetzt greife ich Ihnen die nächste Frage auch wieder vor, aber um dahin zu kommen...
Bitte, machen Sie mal ruhig, habe ich weniger Arbeit.
Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns nicht im institutionellen Klein-Klein aufhalten und uns möglichst schnell von diesen Wer-mit-wem-Eifersüchteleien lösen zwischen EU und NATO, ob wir das jetzt mit Großbritannien nach dem Brexit oder ohne Großbritannien machen wollen. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Ich glaube, wir müssen relativ pragmatisch als Europäer all die Fähigkeiten, die wir haben, zusammenlegen können.
Nach allem, was Sie gerade gesagt haben, läuft das nicht dann zwingend auch auf ein gemeinsames europäisches Militär hinaus? Auch das ist ja eine Frage, die im Zusammenhang mit den Stichworten, die wir gerade besprochen haben, häufig genannt wird.
Ja, diese gemeinsame EU-Armee ist eine sehr deutsche Idee, die im Rest Europas relativ wenige Anhänger hat, weil wir damit 17 Schritte vorausgreifen. Also eine EU-Armee, die wirklich von Brüssel aus geleitet wird, vom Europäischen Parlament werden die Einsätze entschieden. Davon sind wir weit entfernt. Ich glaube, davon ist auch Deutschland weit entfernt. Uns ist die nationale parlamentarische Kontrolle unserer Truppen sehr, sehr wichtig. Wir haben eine Parlamentsarmee.
Macht denn Ihrer Meinung nach eine gemeinsame militärische Basis der EU Sinn?
Das ist als Ambition sicherlich richtig. Wenn man sich anguckt, was tatsächlich pragmatisch passiert, dann gibt es viel militärische Zusammenarbeit ja jetzt schon unter europäischen Truppen, bilateral und in kleineren Gruppen, wo zusammen trainiert wird, wo gemeinsame Lagebesprechungen gemacht werden, wo Ausrüstung zusammen entwickelt wird. Die Frage, die sich zurzeit ein bisschen stellt, ist es uns wichtig, innerhalb von internationalen Organisationen immer mit allen in einen Einsatz zu gehen? Oder können wir uns auch vorstellen, innerhalb von Koalitionen der Willigen in einen Einsatz zu ziehen? Also diese deutsche Idee, dass wir nur innerhalb der EU oder der NATO oder der UN in den Einsatz gehen können, wird ja von vielen unserer europäischer Partner kritisiert, insbesondere von Frankreich, die ihm sagen, wenn wir immer auf die EU warten oder auf die UN warten, dann handeln wir nie. Da haben sie auch nicht ganz Unrecht. Deutschland auf der anderen Seite argumentiert eben, dass wenn wir nicht die institutionellen Strukturen nutzen, die wir versuchen aufzubauen in der EU, dass wir denen damit eigentlich den Gnadenschuss geben, also dass wir investieren müssen, um diese Organisationen handlungsfähiger zu machen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja gerade einen Vorschlag gemacht, den sie auch schon vor ein, zwei Jahren mal gemacht hat in Bezug auf die Straße von Hormuz, dass man die EU-Verträge nutzen könnte, um innerhalb des EU-Rechtssystems mehr Koalitionen der Willigen zu schaffen, im Auftrag der EU sozusagen. Ich glaube, das ist ein pragmatischer Weg vorwärts.
Wir haben jetzt schon mehrmals virtuell den Indo-Pazifik gestreift und sicherlich besteht dort ein jetziger und zukünftiger Interessenskonflikt zwischen der NATO und China. Wie könnte denn die Zukunft einer militärischen Präsenz dort aussehen, wenn es nach den Wünschen der USA und auch der EU geht?
Also es bringen sich ja einige europäische Länder zurzeit militärisch ein im Indopazifik. Frankreich, England und jetzt ganz neu auch Deutschland. Wir schicken ja die Fregatte Bayern in den Indopazifik. Zurzeit ist das noch kein koordinierter europäischer Einsatz. Und die Engländer und die Franzosen gehen auch weiter in dem, was sie da machen, als Deutschland geht. Also die machen diese Freedom of Navigation Operations da. Und Deutschland zeigt mir Flagge und will damit eben unsere Unterstützung mit unseren Partnern in der Region zum Ausdruck bringen. Die Frage ist, ob Amerika in Zukunft wirklich darauf drängen wird, dass Europa militärisch präsent ist im Indopazifik oder ob Amerika nicht vielmehr eine Lastenteilung mit Europa sich vorstellen kann, wo wir uns um unsere eigene Nachbarschaft kümmern, um Russland und im Zweifelsfall eben auch den Nahen und Mittleren Osten und die nicht militärischen Hebel nutzen, die wir haben in Richtung China, was den Handel angeht, was Regulationen angeht. Und Amerika sich militärisch mehr einsetzt im Indopazifik. Ich glaube, es ist noch nicht klar, was wirklich die Erwartungshaltung Amerikas sein wird da am Ende. Zurzeit ist die europäische Position eine, die sich eher auf die Bedrohung Chinas innerhalb Europas konzentriert und weniger darauf, wirklich im Indopazifik präsent zu sein. Also der NATO-Generalsekretär sagt es so, dass NATO cares about China coming to Europe, but it's not about NATO coming to China.
Die Sentenz, mögest du in interessanten Zeiten leben, wird häufig als chinesischer Fluch bezeichnet, auch wenn die Herkunft meines Wissens nach nicht ganz klar belegt werden kann. Sicher ist allerdings, dass wir in Zeiten leben, in denen die chinesische Frage in diesem Sinne sehr interessant bleibt. Sicher ist auch die Herkunft dieser Sentenz des deutschen Philosophen Georg Friedrich Hegel. Die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks. Die Perioden des Glücks sind leere Seiten in ihr. Ich bin persönlich gespannt, wie die kommenden Seiten der Weltgeschichte gefüllt werden. Oder auch nicht. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Wenn Sie Anmerkungen, Anregungen und Feedback zur Sendung haben, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an die Adresse 8.milliarden@spiegel.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sophia Besch vom Center of European Reform für die Erkenntnisse in dieser Episode und natürlich für Ihre Aufmerksamkeit, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Philipp Fackler hat mich wie gewohnt bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Podcasts und Audio-Stories finden Sie immer auf spiegel.de in unserer Audiothek. Und wenn Sie unsere Formate abonnieren, tauchen die neuen Folgen automatisch in Ihrer bevorzugten Podcast-App auf. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.